Gib mir ein Wort, dass ich lebe, Selbsterkenntnis und Gottesliebe bei den Vätern und Müttern der Wüste. Ich habe Ihnen so ein Handout gemacht. Vielleicht kann man das rumgehen. Müsste für jeden ein Blatt sein. Da könnten Sie sich auch eine Notiz machen, wenn Sie was fragen wollen oder vielleicht auch widersprechen möchten. Vielleicht doch noch, während das Blatt rumgeht, eine persönliche Bemerkung. Johannes Mysterek hat es ja schon gesagt, ich war tatsächlich 7 Jahre in der, damals waren wir noch nicht so ökumenisch, damals hießen wir noch Offensive junger Christen, aber du hast das vollkommen richtig gesagt, heute heißt sie ökumenische Kommunität der Offensive junger Christen. Und das war für mich sehr verblüffend. Ich bin nicht eigentlich von mir aus zu dem Thema Spiritualität und Mystik gekommen, sondern wenn man Mitglied einer Kommunität ist, dann gilt man komischerweise, auch wenn es eine evangelische Kommunität ist, als Fachmann oder Fachfrau für Spiritualität. Und deswegen wurde ich da eingeladen, eben entsprechende Vorträge zu halten über Gebet, über geistliche Schriftlesung und eben auch über Beichte, Einzelbeichte. Und ich muss Ihnen zugeben, das waren, also da war ich gar nicht drauf vorbereitet. Ja. Ich habe schon in der Praxis gebetet und die Bibel gelesen und auch gebeichtet. Aber das ist ja noch etwas anderes, dann die Theorie der Praxis liefern zu müssen und zu können. Also insofern war das damals eine echte Herausforderung und ich bin dann dabei geblieben, obwohl der Anstoß von außen kam. Und dabei geholfen hat mir dann tatsächlich eine ökumenische Freundschaft mit 2 väterlichen Freunden, die mir ihre Freundschaft geschenkt haben. Das war Abt Emanuel Jungklausen, den kennen manche von Ihnen sicher. Er hat ja so das Jesusgebet in Deutschland vor allem bekannt gemacht. Er war Abt von Niederaltaich, einer alten Benediktinerabtei, und war ursprünglich evangelisch und ist als junger Mann konvertiert und hat im Alter dann seine evangelischen Wurzeln wiederentdeckt, was gar nicht so einfach ist für einen Altabt. Und das war der Grund, warum er immer zu mir gesagt hat, du musst unbedingt die evangelische Stimme in der Diskussion über Spiritualität sozusagen zum Klingen bringen. Und durch Zufall habe ich einen Athos-Mönch kennengelernt bei meinem ersten Besuch dort. Und da stellte sich heraus, dass er eben sogar die Offensive junger Christen kannte, was ganz ungewöhnlich für einen Athos-Mönch ist, zumal er sehr häufig der Protos dieser Insel war. Aber das lag daran, weil er 6 Sprachen sprach. Und er hat dafür gesorgt, dass der Athos, da kann man drüber traurig sein oder sich drüber freuen, dass er beim EU-Beitritt Griechenlands seine alten Rechte behielt. Das war alles andere als selbstverständlich, weil viele Griechen damit nicht einverstanden sind. Also Griechen, sowohl Männer wie Frauen, weil da dürfen ja keine Frauen auf diese Mönchsrepublik. Und das widerspricht ja allen Menschenrechten. Und von daher gesehen war das ganz ungewöhnlich. Und er hat mir erzählt, wie das kam. Es hing an einer seiner geistlichen Töchter, die im Parlament in Athen war. Und in der entscheidenden Aussprache, da hat sie sozusagen die Idee gehabt zu sagen, ach, lassen wir doch unseren Männern diese Spielwiese. Und da mussten alle so furchtbar lachen. Und man kann sich das in Griechenland vorstellen, dass es dadurch zu diesem Entschluss dann kam. Also diese Sonderrechte des Athos zu erhalten. Und da er eben auch durch Mutter Basilea von den Marienschwestern in Darmstadt stark evangelisch ursprünglich geprägt war, war auch er der Meinung, dass wir als evangelische Christen auch etwas zur Spiritualität in der ökumenischen Christenheit beizutragen hätten. Und das ist mir seitdem tatsächlich so eine Art Vermächtnis geworden. Und deswegen habe ich immer mit Penetranz evangelische Spiritualität oder evangelische Mystik als Titel bei meinem Verlag durchgesetzt. Was nicht so einfach ist, weil natürlich normale Leute, die denken, naja, spirituell ist die katholische oder die orthodoxe Kirche, aber nicht gerade die evangelische Kirche. Die evangelische Kirche, die ist politisch, die ist sozusagen für, vielleicht noch gerade für Diakonie, diakonisches Engagement, aber spirituell, da muss man woanders hingehen, nicht in die evangelische Kirche. Also von daher gesehen, das war so ein bisschen mein Programm. Ich freue mich jedenfalls, dass ich denke, du hattest diese Idee, das weiß ich gar nicht mehr, dass ich hier etwas über die Spiritualität, jetzt nicht evangelische Spiritualität, sondern ja, das ist ja in einer Zeit gewesen, vom 3. bis 5. Jahrhundert, wo wir jetzt zurückgehen, da gab es ja noch keine Konfessionen. Und deswegen ist es also weder evangelisch, noch katholisch, noch orthodox, sondern das ist aus einer Zeit, wo wir alle noch eins waren. Also fast alle, muss man etwas vorsichtig immer sagen, wenn man solche allgemeinen Begriffe gebraucht. Aber von daher gesehen, denke ich, haben gerade auch die Wüstenväter und Wüstenmütter in ihrer Spiritualität ja einen ganz grundlegend ökumenischen Grundzug. Ich würde sogar noch etwas weitergehen und sagen, sie haben sogar so etwas wie einen menschheitlichen Grundzug. Also das will ich zu zeigen versuchen, warum das so ist. Das Kelion, die Zelle, das war das Mittel, das ihnen half, zu spirituellen und zu seelsorglichen Menschen zu werden. Jemand sagte zum Altvater Arsenios: Meine Gedanken quälen mich, indem sie mir sagen, du kannst nicht fasten und auch nicht arbeiten, so besuche wenigstens die Kranken, denn auch das ist Liebe. Der Altvater aber, der den Samen der Dämonen kannte, also die Einflüsterungen der Dämonen, sagte zu ihm: Geh und iss, trink, schlaf und arbeite nicht. Nur verlass dein Kelion nicht. Er wusste nämlich, dass das Ausharren im Kelion den Mönch in seine rechte Ordnung bringt. Soweit dieser Väterspruch. Die Väter, es sind nicht nur Väter, es sind auch drei Wüstenmütter, deren Aussprüche überliefert sind. Bis heute sind ja nach dem Urchristentum die ersten christlichen Seelsorger, von denen wir, und Seelsorgerinnen, von denen wir schriftliche Aussprüche überliefert bekommen haben. Und wir haben den berühmtesten religiösen, christlich-religiösen Schriftsteller in Deutschland, der ist dadurch berühmt geworden. Das ist Anselm Grün aus Münster-Schwarzach, ein Benediktiner. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal ein Buch von ihm in der Hand haben. Ja, hat millionenfache Auflagen insgesamt. Und er ist berühmt geworden, weil er genau die Spiritualität und auch die Seelsorge, auch in gewisser Weise das therapeutische Handeln der Wüstenväter und Wüstenmütter aufgearbeitet und vor allem bekannt gemacht hat durch seine Bücher. Wie ist dieses kleine Zitat, das ich Ihnen vorgelesen habe, wie ist das zu verstehen? Hinter dem Rat dieses Altvaters, Altvater bedeutet eigentlich nur, es ist ein erfahrener Christ, man könnte auch sagen, es ist ein erfahrener Seelsorger. Hinter diesem Rat steckt die Einsicht, dass es ohne Selbsterkenntnis keine Gotteserkenntnis gibt. Das ist ja eine gewisse Provokation. Die Wüstenväter und Mütter waren sogar der Meinung, wenn man versucht, Gott ohne Selbsterkenntnis zu erkennen oder zu lieben, dann ist das Spiritual Bypassing. Also dann geht man an der Sache letztlich vorbei. Man möchte einen schnellen Weg zum Ziel, aber der führt nicht zum Ziel, sondern am Ziel vorbei. Die frühen Mönche waren skeptisch, wenn einer meinte, ohne den schmerzhaften Prozess der Selbsterkenntnis Gott finden zu können. Sie waren überzeugt, dass man dann in seinen Projektionen über Gott hängen bleibt. Ich war ja hatte meine Existenzberechtigung an der theologischen Fakultät wegen der Seelsorge. Also ich war natürlich nicht für die Praxis der Seelsorge dort angestellt, sondern für die Theorie der Seelsorge. Aber da ist mir aufgefallen, weil ich dann doch hin und wieder oder sogar regelmäßig auch an Studierenden Seelsorge geübt habe, die das wünschten, dass doch eine Reihe von ihnen in ihren Vorstellungen von ihrem Vater oder ihrer Mutter hängen geblieben waren und die automatisch auf Gott projiziert haben. Und das führte natürlich dazu, dass sie nie zu einem, sag ich jetzt mal, reifen Gottesglauben finden konnten. Sie haben sich ja dann jahrelang ja, mit diesen Vorstellungen von ihrem Vater oder ihrer Mutter, die von Anfang an, seit sie denken konnten, zu ihnen gesagt hat, zum Beispiel, du, aus dir wird sowieso mal nichts. Es gibt viel mehr junge Männer, die so aufgewachsen sind, als man sich denken kann. Warum wirst aus dir mal nichts? Naja, du bist eben so nichtsnutz wie dein Vater. Und wenn man das also sozusagen mit der Muttermilch schon vermittelt bekommt, dann ist es klar, dass Gott dann auch irgendwie ein missgünstiger Übervater ist, der einen im Himmel überwacht. Also das Ziel sozusagen der Wüstenväter und Wüstenmütter ist, dass Menschen, gerade auch junge Menschen, Männer und Frauen, dass sie erkennen, dass sie diesen dunklen Seiten, ja, diesen Schatten, wie man in der Psychologie sagt, die wir alle mit uns herumtragen, dass wir denen uns stellen müssen, also dass wir vor denen nicht fliehen dürfen, wenn wir sie überwinden wollen oder wenn sie jedenfalls ihre toxische Wirkung auf uns und unseren Glauben verlieren sollen. Gegen spirituelles Bypassing hilft nur, im Kellion zu bleiben oder nochmal anders ausgedrückt, bei sich selbst wohnen zu lernen. Ein Antonius von Ägypten, dem ersten Mönch überhaupt, von dem wir wissen, zugeschriebenes Wort, fasst das, was ich eben etwas ausführlicher hier vorgetragen habe, so zusammen. Wenn du siehst, dass ein junger Mönch mit seinem eigenen Willen nach dem Himmel strebt, halte seine Füße fest, ziehe ihn nach unten, denn es hat für ihn keinen Nutzen. Ja, also die tollsten geistlichen Höhenflüge, die bringen nicht viel, jedenfalls sind sie nicht nachhaltig, wie wir heute sagen, wenn nicht diese Selbsterkenntnis sie erden. Jeder Rückzug, jede Unterbrechung oder wie wir heute sagen, jede Form von Entschleunigung bieten ja eine ungeahnte Chance, bei sich selbst einzukehren, sich seiner Leere, vielleicht auch seiner Verzweiflung, auch seinen Süchten und Lastern zu stellen und auf dem Weg zu Gott ein Stück weit voranzukommen. Ich komme darauf nochmal zu sprechen, weil ich denke, dass diese Vorstellung heute besonders modern ist und viele Menschen, die gar nicht religiös sind unbedingt, irgendwie an den Wüstenvätern und Wüstenmüttern anzieht. Es waren jetzt lange Vorbemerkungen, keine Angst, es wird jetzt kürzer bei den einzelnen Punkten. Erstens zwischen Widerstand und Faszination. Wenn wir jetzt miteinander heute Abend über die Bedeutung der Wüstenväter und Mütter für Selbsterkenntnis und Gottesliebe nachdenken, dann stehen diesem Unternehmen, gerade auch im Rahmen des Protestantismus, immer noch einige Widerstände entgegen. Sie wissen alle, durch die Reformation kam es zur Auflösung der Orden. Ich muss allerdings immerhin zugeben, die waren am Ende des Mittelalters auch ziemlich verweltlicht. Und von daher gesehen hat es in den evangelisch gewordenen Landesteilen auch gar keines großen Drucks bedurft, die Klöster sozusagen zum Verschwinden zu bringen, sondern sie hatten sich irgendwie überlebt, muss man sagen. Und Das gilt natürlich auch für den Johanniterorden in gewisser Weise. Wir dürfen ja uns nichts vormachen. Es gibt uns erst wieder seit dem 19. Jahrhundert. Und von daher gesehen, also Ordenswesen, das ist im Protestantismus im 16. Jahrhundert zum Erliegen gekommen. Und der damals entstandene Traditionsabbruch macht es doch vielen Evangelischen bis heute schwer, sich, ich sag mal, ein bisschen objektiv mit Orden und mit Mönchtum auseinanderzusetzen. Da hat es die katholische Kirche leicht. Sie hat eben es geschafft, im 16. Jahrhundert zusammen mit der Reform der Kirche insgesamt auch eine tiefgreifende Ordensreform durchzusetzen. Bis heute ist ja die katholische Kirche so gestrickt, dass sie auf zwei Säulen ruht. Und die eine Säule, das sind die Orden. Und die andere Säule, das sind sozusagen die Ortsgemeinden, also die in der Welt leben. Aber das können Sie übrigens in der Peterskirche in Rom ganz gut daran erkennen, dass an den Säulen, da im Mittelschiff, da stehen eben auch die großen Ordensgründer, ganz vereint mit den berühmten Kirchenfürsten und Theologen. Also da wird auch sinnenfällig sozusagen zum Ausdruck gebracht, dass die katholische Kirche eben neben dem Amt auch das Charisma kennt. Also nicht bloß auf das die Institution setzt, obwohl sie natürlich immer versucht hat, die Orden auch zu institutionalisieren. Das ist jetzt bei Franziskus besonders deutlich. Ja. Der wollte nie einen Orden gründen, aber er brauchte auch die Unterstützung der Kirche und deswegen kam es dann doch zu einer Art von Ordensgründung, obwohl es ein sehr neuer Orden war in vielerlei Hinsicht, als etwa der Benediktinerorden, den es vorher ja im Grunde genommen nur gegeben hat. Zu diesen tiefsitzenden Vorurteilen evangelischer Christen gegen Orden kommen noch allgemeingesellschaftliche Vorurteile, die sich vor allem auch dem zölibatären Leben gegenüber oder anders richten, wie es ja die wüsten Mönche und Nonnen geführt haben. Der sogenannte gesunde Menschenverstand betrachtet ja einen Menschen, der ohne genitale Sexualität lebt, als ein Schrumpfwesen. Idealbild unserer Gesellschaft ist nicht nur der leistungsstarke, erfolgreiche, sondern eben auch der sexuell genussfähige Mensch. Ganz egal, ob Mann oder Frau und seit neuestem auch divers. Angesichts dieses Idealbilds fällt es schwer, auch nur wahrzunehmen, dass ja bereits das Neue Testament durchaus im Hinblick auf Ehe und Ehelosigkeit zweigleisig fährt. Also immerhin, wenn man das so will, die beiden Stifter des Christentums, jetzt ganz wissenschaftlich gesprochen, Jesus von Nazareth und Paulus, waren zölibatär lebende Menschen. Das sollte man nicht übersehen. Und natürlich, dass wir als evangelische Kirche damit Probleme haben, das liegt auch an Luther, weil ja Luther und seine Frau aus dem Kloster stammten. Mönch und Nonne waren ursprünglich. Und von daher gesehen, jetzt zum Idealbild des lutherischen Geistlichen wurde der verheiratete Pfarrer und seine Pfarrfrau, von der unsere Kirche doch immerhin 400 Jahre ganz gut gelebt hat. Das geht jetzt gerade zu Ende. Aber immerhin, also das war doch eine lange Zeit. Aber ich will das nur einfach so ein bisschen andeuten, damit wir uns, ich hatte diese Vorurteile übrigens genauso und habe sie eigentlich erst dadurch überwunden, dass ich selbst Mitglied einer Kommunität wurde. Mehr durch Zufall, weil ich Vikar in Bensheim war und die Offensive junger Christen damals noch ihren Hauptsitz in Bensheim hatte. Das war übrigens ein wesentlicher Schritt zur Wiederannäherung der evangelischen Kirche an so etwas wie eine monastische Spiritualität, vor allem auch durch die Gründung von Taizé. Taizé ist ja, wenn man so will, die erste evangelische Kommunität gewesen. Heute ist sie mehr katholisch, glaube ich, als evangelisch, aber immerhin, sie ist noch einigermaßen ökumenisch, mit etwas, ich würde mal sagen, ist eine hinkende Ökumene, die im Taizé gelebt wird heute, aber immerhin es ist noch eine ökumenische Kommunität, aber ursprünglich war sie rein evangelisch. Bis zum Zweiten Vatikanum gab es keinen der 80 Brüder, der katholisch gewesen wäre. Das waren alles evangelisch reformierte, normalerweise Brüder, die dazugehörten. Übrigens, die erste evangelische Kommunität ist nicht Tessé gewesen, sondern ist das Bruderhaus in Finkenwalde von Dietrich Bonhoeffer. Und er hat darüber einen Bericht geschrieben. Das ist sein am weitesten verbreitetes Buch überhaupt weltweit, in alle Weltsprachen übersetzt. Das ist das gemeinsame Leben. Ist nicht Widerstand und Ergebung. Durch Widerstand und Ergebung ist er berühmt geworden. Aber das gemeinsame Leben ist viel weiter verbreitet. Und ist, so habe ich mich erkundigt, ist durchaus auch bei den Kommunitäten heute ja, ein wichtiges Exerzitium, das eigentlich von allen auch regelmäßig gelesen und bedacht wird. Das vielleicht ein bisschen zur Einordnung. Jetzt zweitens kurz Geschichte und Geografie. Bereits im Neuen Testament und im Urchristentum lassen sich ja Vorbilder für diese Wüstenmönche und Wüstennonnen ausmachen. Diese Vorbilder haben den Lebensstil der Wüstenväter und Wüstenmütter geprägt. Der wichtigste ist Johannes der Täufer. Johannes der Täufer, das ist für jeden Mönch das Vorbild schlechthin, aber vor allem für dieses östliche Mönchtum. Warum? Weil er in der Wüste gelebt hat und weil er sehr asketisch war, also wenig gegessen hat und sich etwas alternativ gekleidet hat auch. Also von daher gesehen ist er das Vorbild für die Wüstenväter und Wüstenmütter geworden. Ich überspringe jetzt, wie es zur Entstehung kam. Man muss sich immer klar machen, in diesem fruchtbaren Halbmond, da also von Syrien über Israel nach Ägypten, da geht ja das Kulturland unmittelbar in die Wüste über. Wer schon mal in Israel war, hat das schon miterlebt. Das hängt damit zusammen, wenn kein Wasser da ist, ist Wüste da. Und wenn es bewässert wird, dann wächst sofort ziemlich viel. Und von daher gesehen waren die ersten Eremiten auch noch sozusagen ganz nah am besiedelten Land. Da musste man einfach nur einen Kilometer in die Wüste gehen und da konnte man sich so ein Kellion bauen. Und der allererste Mönch, von dem wir wissen, ist Antonius von Ägypten. Der hat auch wohl so begonnen, also im Weichbild einer ägyptischen Stadt, und ist dann aber, weil er irgendwie eine Ausstrahlung hatte, dass Menschen, sehr viele Menschen ihn aufgesucht haben, um mit ihm zu reden, von ihm einen Rat zu bekommen, ist er immer weiter in die Wüste gezogen. Der wollte einfach die Leute loswerden. Ja, die gingen ihm auf den Wecker, um es ganz schlicht zu sagen. Und deswegen hat er dann schlussendlich eine Bleibe gefunden in einem äußerst unwirtlichen Wüstengebirge. Die Klöster, die dann dort entstanden sind, das ist heute noch, sind die geistlichen, wie soll ich das ausdrücken, Zentren der koptischen Kirche. Alle koptischen, wir würden sagen Konfirmanden, verbringen in dieser Konfirmationszeit einige Zeit in einem solchen Kloster. Nur deswegen überlebt die koptische Kirche heute, weil sie ist ja in einer starken Bedrängnis. Das muss man sich immer klar machen. Und von daher gesehen ist das erstaunlich, ja, dass diese Klöster, die auf Antonius zurückgehen und Pachomius, das war ein Zeitgenosse von ihm, dass die diese ununterbrochene Sukzession erlebt haben. Also da waren immer Männer, die diesen Lebensstil gepflegt haben und die offensichtlich immer junge Männer angezogen haben. Also schwer zu verstehen. Ich hätte mir das manchmal für die evangelische Kirche gewünscht. Also ich meine unsere Landeskirche. Wir schaffen es ja im Moment nicht, schon seit einiger Zeit nicht, unseren Glauben, von dem wir doch wahrscheinlich einigermaßen überzeugt sind, dass er zum Leben helfen kann, an die nächste Generation weiterzugeben. Es finde ich die Hauptkatastrophe unserer Kirche. Vielleicht wäre das möglich gewesen, so eine Initiationsphase einzulegen. Junge Frauen und junge Männer oder werdende Frauen, werdende Männer dazu einzuladen. Aber das haben wir sträflich vernachlässigt. Von Ägypten aus breiteten sich diese unterschiedlichen Formen mönchischen Lebens in den umgebenden Ländern aus, zuerst nach Palästina, also ins Heilige Land, wie wir heute sagen, Israel, und nach Syrien, später auch nach Kleinasien. Ich muss vielleicht noch etwas ergänzen. Es gab drei Formen des monastischen Lebens und gibt es noch heute auf dem Berg Athos in Nordgriechenland. Das ist einmal als Eremit zu leben. Das ist die Urform, wenn man so will. Eremos heißt Wüste. Eremit ist derjenige, der in der Wüste lebt, also für sich allein. Dann gab es solche Mönchs- und Nonnenkolonien, die sich um einen solchen Eremiten bildeten. Die lebten in kleinen Häuslein, so, es waren so Hütten eigentlich mehr, um diesen Vater oder diese geistliche Mutter herum. Und dann gab es auch erstaunlicherweise von Anfang an auch regelrechte Klöster ab dem Beginn des 4. Jahrhunderts. Die hat ein anderer Mönchsvater, Pachomius, in Ägypten gegründet. Und er hat auch die ersten Frauenklöster in Ägypten gegründet. Also das war ein wirklicher Aufbruch in der damaligen Zeit. Vielleicht ein bisschen zur Entspannung. Es gab eine besondere Form des Mönchtums. Das waren die Stylliten. Die Stylliten, die standen auf einer Säule. Es soll auch eine Frau gegeben haben in Konstantinopel, also der Hauptstadt des Oströmischen Reiches. Aber das waren Männer, die offensichtlich die Idee hatten, auf einer Säule zu stehen und dann dem Himmel noch näher zu sein, als wir es sind, weil sie ja weiter oben sind. Und die blieben dann jahrzehntelang auf dieser Säule, waren natürlich dann auch entsprechend gegerbt von der Sonne und vom, wenn es mal geregnet hat und so weiter. Und ist der berühmteste, muss ich gerade mal gucken, wo der lebte. Der lebte, hieß Simeon, der Stylit, und ist 459 gestorben. Er lebte in Syrien. Und um seine Säule herum hat sich ein regelrechtes Wallfahrtszentrum entwickelt. Also Sie müssen sich das so vorstellen wie Tessé. Da kamen Tausende von Leuten und je nach Geldbeutel konnten sie sich ja dann auch ein entsprechendes Quartier leisten. Jugendherbergstil gab es natürlich, das war das Billigere. Dann gab es so Pensionen und dann gab es richtige vornehme Hotels. Und sie warteten, bis sie vorgelassen wurden, damit dieser Stylit ihnen ein Wort zum Leben sagte. Und das hat er manchmal getan, manchmal auch nicht. Es war also eine spannende Angelegenheit, ob sie da jetzt einfach wieder gehen mussten oder ob sie wirklich was gesagt bekamen. Und es scheint so zu sein, dass dieser Stylit, wie auch viele andere Mönchsväter, Wüstenväter und Mütter, getroffen haben, was diese bei ihnen da ratsuchenden Menschen brauchten. Und das ist dann oft das Lebensmotto gewesen für diese Menschen. Es hat ihnen geholfen, in ihrem Leben durchzuhalten, sage ich mal. Jetzt habe ich mir überlegt, ist das doch sehr abwegig für uns als, ich nehme an, die meisten von uns hier sind evangelisch, aber ist für Katholiken genauso etwas abwegig eigentlich, so etwas. Im evangelischen Raum gibt es eine Brücke, finde ich, zu diesem Wort des Lebens der Wüstenväter und Wüstenmütter. Das ist der Konfirmationsspruch oder vielleicht auch der Trauspruch früher. Das ist ja interessant. Evangelische Frömmigkeit ist von Hause aus Spruchfrömmigkeit. Der Graf Zinzendorf, über den habe ich promoviert, der hat die Losungen erfunden. Manche von Ihnen lesen dieses am weitesten verbreitete evangelische Andachtsbuch. Das ist ihm, da führt im Grunde genommen von den Wüstenvätern und Müttern über Luther ein direkter Weg zu den Losungen. Heute immer noch über 600.000 Mal jedes Jahr gedruckt, allein in Deutschland. Und wenn man jetzt die digitale Version noch dazu nimmt, dann ist es sicher über 1 Million. Ja, also offensichtlich hilft Menschen nicht so sehr ein größerer Bibeltext. Der ist oft zu schwierig auch zu behalten, da kann man nicht viel mit anfangen. Aber so ein Bibelwort, das einen so ins Herz trifft, das scheint doch eine Form von Frömmigkeit zu sein, die einen helfen kann. Und darum ging es letztlich damals auch in der Wüste. Denn es kamen unglaublich viele Besucher. Also es gab die jungen Männer und Frauen, die mit den Müttern und Vätern zusammenlebten eine längere Zeit, aber viel mehr Besucher und Besucherinnen gab es, die sich Hilfe erwarteten für ihr Leben durch so einen Ausspruch oder durch einen Rat von einem Wüstenvater oder einer Wüstenmutter. Und dann gab es noch eine dritte Gruppe, die auch nicht unbedeutend ist. Das waren die Korrespondenzpartner von Briefen. Die Wüstenväter und Wüstenmütter haben auch Briefe geschrieben. Damals, das Römische Reich war ja eine hochentwickelte Schriftkultur. Wir stellen die uns ja immer so vor, wie unsere Vorfahren hier, die Germanen waren. Ja, das ist ganz falsch. Ja. Die Germanen, die haben die Bildung ja dann erst, weiß ich nicht wann, bekommen. Hat lang gedauert. Ja. Und ob es bis heute wirklich nachhaltig ist, ist mir nicht ganz klar manchmal. Aber das ist eine andere Sache. Drittens. Die Bedeutung des asketischen Lebensstils für die Spiritualität und Seelsorge der Wüstenväter und Wüstenmütter. Also vor einigen Jahren hätte ich mich nicht getraut, muss ich zugeben, über asketischen Lebensstil zu reden. Heute ist das relativ leicht. Ich bin ganz verblüfft, wenn ich Exkursionen mit Studierenden mache, wie viele da vegan zum Beispiel sind oder eben jedenfalls kein Fleisch essen, zumindest. Aber auch sonst, also viele Dinge einfach nicht essen. Ich beobachte seit einigen Jahren eine Rückkehr der Askese unter einem vielleicht etwas anderen Gewand, aber doch letztlich ganz ähnlich dem, was auch die Wüstenväter und Wüstenmütter gelebt hatten. Denn die Ernährung zu kontrollieren, das war damals ganz, ganz wichtig. Also die Wüstenväter und Wüstenmütter, die haben kein Fleisch gegessen. Die haben auch keinen Alkohol zu sich genommen. Sie haben wirklich so gelebt, wie alle guten Doktores es uns heute empfehlen. Das haben die da verwirklicht in ihrer Wüste. Und das scheint also heute auch wieder attraktiv zu sein. Ich gebe allerdings zu, es gab auch manche Übersteigungen. Ja, wenn man zum Beispiel hört, der eine Mönch, der hatte Agathon mit Namen. Da heißt es von ihm, er hatte Probleme mit dem Reden. Also er redete zu viel. Man erzählte über den Altvater Agathon, 3 Jahre trug er einen Stein im Munde, bis er zurechtkam mit dem Schweigen. Ist ein bisschen übersteigert, würde ich sagen, aber es scheint ja gewirkt zu haben. Und vielleicht ist das doch dann auch ein Gütesiegel, wenn es wirkt. Ja, also im Zentrum der Askese stand allerdings nicht so sehr der Verzicht auf Sex und bestimmte Nahrungsmittel, sondern da stand eigentlich das Gebet. Also was Positives, könnte man auch sagen. 10 Stunden Gebet pro Tag waren keine Seltenheit. Das war überhaupt der Grund, letztlich, warum die Wüstenväter und Wüstenmütter sich in die Wüste zurückgezogen haben. Ich habe solche langen Gebetszeiten mitgemacht auf dem Berg Athos. Ich hatte ja einen Athos-Mönch als Freund, väterlichen Freund. Und da muss ich Ihnen sagen, das ist schon nicht so einfach. Also wenn dann der Gottesdienst abends um 18 Uhr oder 20 Uhr beginnt und er geht dann bis zum nächsten Morgen um 6 Uhr oder 7 Uhr. Und die ersten 10 Minuten oder vielleicht 20 Minuten ist man konzentriert. Aber dann wird es schon schwierig. Ja? Dann tut einem das Bein weh. Man macht das ja auch im Stehen und es fängt an einzuschlafen und so. Das wissen die Athos-Mönche, dass wir schwach sind als Gäste dort. Und dann wird man alle paar Stunden herausgebeten und kriegt dann im Speisesaal einen ganz starken Kaffee, so einen türkischen Kaffee, die Griechen sagen ja griechischen Kaffee. Man kriegt einen doppelten oder dreifachen Uso und das direkt hintereinander. Und dann kriegt man noch ein ganz großes Stück Schokolade. Das ist also das Dopingmittel, das reicht dann wieder für 3-4 Stunden. Und dann muss man wieder was tun. Ja? Also so wird es heute gelöst. Wie es damals gelöst wurde, das kann ich Ihnen natürlich nicht verraten, weil darüber wird nichts gesagt. Ja? Da wird einfach so getan, als ob die das durchgehalten haben. Ich glaube auch, dass sie geübt waren. Sie hatten wenig Ablenkung, dass es ihnen wahrscheinlich leichter gefallen ist als uns heute. Es ist irgendwie in ihre Chemie übergegangen. Übrigens, Martin Luther, das ist jetzt nicht meine fromme Interpretation Luthers, der hat auch als Reformator und die ganzen Jahre danach 3 bis 4 Stunden pro Tag gebetet. Das wissen wir aus den überlieferten, glaubwürdigen Zeugnissen seiner Mitarbeiter und seiner Hausgenossen auch. 3 bis 4 Stunden. Und zwar am Tag. Also vor allem zu den Zeiten, wo man eigentlich studiert. Für mich ist das der Grund, warum Luther so fruchtbar war, theologisch. Ja? Denn ich kenne keinen meiner Kollegen, mich eingeschlossen, der 3 bis 4 Stunden während der Hauptschaffenszeit heutzutage beten würde. Da kann dann aber auch nicht viel rauskommen in unserer Theologie. Ja? Mit unserer Theologie wird man sich nicht mehr beschäftigen nach 400-500 Jahren. Das ist allerdings bei Dietrich Bonhoeffer, der das ansatzweise auch getan hat. Etwas anders, interessanterweise. Also offensichtlich ist Gebet nicht unbedingt mit Weltflucht und alles mögliche andere, also dass man da nicht mehr denken will oder kann, gleichzusetzen. Im Gegenteil, es scheint eine ausgesprochene Inspirationsquelle zu sein. Ist jetzt vielleicht eine etwas ungewohnte Blick, eine ungewohnte Blick auf das Gebet für Sie. Aber so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Zur Askese der Wüstenväter gehörte auch, dass man einen Teil der Nacht dem Gebet widmete. Das tun sie deswegen, weil das in Psalm 42, Vers 9, zum Ausdruck gebracht wird. Und wir ja nach dem Apostel Paulus ohne Unterlass beten sollen. Weil wir ja bereit sein sollen, wenn der Herr wiederkommt. Von Abbas Arsenius erzählt man spät am Abend, Sabbatabend, wenn der Herrentag aufleuchtet, ließ er die Sonne im Rücken, streckte die Hände zum Himmel und betete, bis ihm die Sonne wieder ins Gesicht leuchtete. Und dann erst setzte er sich. Schön ausgedrückt. Schon bald scheint im Gebet der Wüstenväter das sogenannte Jesusgebet eine wichtige Rolle gespielt zu haben. Das ist ja das Gebet des Zöllners. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarme dich meiner. Oder einfach, Herr, erbarme dich. Wenn Sie schon mal in Russland waren, in einem orthodoxen Gottesdienst, dann Gospodi Pamilo, Gospodi Pamilo, Gospodi Pamilo. Das ist 60 bis 80 Mal in jedem Gottesdienst. Das hängt hiermit zusammen, weil ja die orthodoxe Kirche Russlands ist ja von Mönchen geprägt worden. So ist Russland überhaupt christlich geworden. Die Mönche wollten damit der apostolischen Anweisung gehorsam sein und in das immerwährende Gebet hineinfinden. Letztlich sollte die ganze Existenz durch dieses immerwährende Gebet auf Gott ausgerichtet werden, um den Frieden Gottes im Herzen zu erfahren. Ich kann auch sagen, das Gebet sollte zur zweiten Natur werden. Auf den ersten Blick wirkt ja diese Übung etwas befremdlich. Entschuldigung. Ja, geradezu magisch. Aber Menschen, die dieses Gebet praktizieren, behaupten, dass es nicht zu einer überanstrengten Frömmigkeit führe. Vielmehr ermögliche seine Praxis eine geistliche Sensibilität und bilde die Grundlage für die Orientierung ihres Lebens auf Gott hin. Jetzt der vierte Punkt, die sogenannte Herzensschau. Vielleicht haben Sie davon schon gehört. Die Herzensschau ist vielleicht das ungewöhnlichste seelsorgliche Mittel der Wüstenväter. Also auf der einen Seite schon dieses Wort zum Leben und auch die unterschiedlichen asketischen Übungen, aber dann eben auch die Herzensschau, die Kardiognosia, also griechisches Wort für Herzensschau. Hier scheint das Vorbild Jesu wiederum ausschlaggebend zu sein. In Johannes 2 heißt es ja, im Johannesevangelium, Jesus kannte sie alle und bedurfte nicht, dass ihm jemand Zeugnis gab vom Menschen, denn er wusste, was im Menschen war. Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, was das bedeutet. Wenn das stimmt, dann heißt das, Jesus hat die Menschen, so wie sie sind, durchschaut. Also er musste nicht erklärt bekommen, wie ist er so, derjenige, den er als nächstes treffen würde. Nein, er brauchte das nicht. Er schaute hindurch. Da gibt es natürlich viele Erklärungsmöglichkeiten dafür. Der berühmteste Erklärungsvorschlag und wahrscheinlich der am weitesten verbreitete stammt von Fjodor Dostojewski. Fjodor Dostojewski ist ja im 19. Jahrhundert sehr geprägt worden von einem Starez und er hat ihm in den Brüdern Karamasow, wahrscheinlich doch sein berühmtesten Buch, ein Denkmal, ein literarisches, das ja Teil der Weltliteratur ist heute, gesetzt. Und da erklärt er das folgendermaßen, dass gewissermaßen durch die vielen Gespräche, die der Starez, dieser Altvater, hatte, er eine solche Menschenkenntnis sich erworben hat, dass er erkannt hat, schon von der Physiognomie her oder vom Gesichtsausdruck eines Menschen oder seiner Haltung, wenn er gebeugt war oder aufrecht stand, was ihn bedrückte, was er brauchte. Das ist natürlich psychologische Erklärung. Wird man schwer was gegen sagen können. Aber die Wüstenväter und Wüstenmütter haben es anders erklärt, ihre Begabung, Menschen zu durchschauen, jetzt ganz positiv, und ihnen deswegen so passgenau helfen zu können. Sie glaubten, dass ihre Seele wieder Anteil bekommen hat an dem Zustand im Paradies vor dem Sündenfall. Da gab es ja noch nicht die Entfremdung von uns selber. Man kann ja die Sünde als einen Beziehungszerfall verstehen. Also Beziehungszerfall gegenüber Gott, gegenüber unseren Mitmenschen, gegenüber der Mitwelt und natürlich auch gegenüber uns selber. Also die Praxen von Therapeuten, Therapeutinnen sind, würde ich sagen, voll, weil wir alle ein Stück weit unter der Entfremdung von uns selbst leiden. Und sie versuchen durch bestimmte Methodik, also das Unterbewusste bewusst zu machen und eben dadurch sozusagen seine vergiftende Wirkung auf unser Tun, Denken und Fühlen zu nehmen, da ja einen Schritt zur Gesundung weiterzukommen. Und bei den Wüstenvätern und Wüstenmüttern, da war es offensichtlich so, dass sie ja ein Stück weit in diesen paradiesischen Zustand zurückgefunden hatten. Durch ihre besondere Lebensweise, auch durch ihre besondere Nähe zu Gott. Diese Nähe vor allem wohl hat ihnen ja den anderen Menschen aufgeschlossen. Sie, so sagt ein Wüstenväter, sie seien wieder in den natürlichen Zustand zurückgekehrt, also den Zustand vor dem Fall. Und dieser natürliche Zustand, der ist der durch den Heiligen Geist wiedererlangte paradiesische Zustand des Menschen. Also es war letztlich der Geist Gottes, der einem Wüstenvater, einer Wüstenmutter das Herz eines anderen Menschen aufschloss. Aber interessant ist, die Wüstenväter und Wüstenmütter sagen alle, dass diese Begabung, diese Herzensschau nie zu ihrem Besitz geworden sei. Sie konnten darüber nicht verfügen. Es war eine Begabung, Aber sie mussten Gott immer wieder darum bitten, ihnen diese Begabung zu verleihen. Und sie konnte ihnen wieder genommen werden. Das sagen sie auch ganz nüchtern. Fünftens, Spiritualität und Seelsorge, einige praktische Beispiele. Im Zentrum der Seelsorge und Spiritualität der Wüstenväter und Mütter stand die Ermutigung zu konsequenter Christusnachfolge oder anders ausgedrückt zu einem ziemlich radikalen Glauben. Der Hintergrund dafür bildete die ebenso konsequente Ausrichtung des christlichen Lebens auf den Himmel und die Ewigkeit. Das ist für uns heute sehr schwer. Wir leben ja in einer, ich finde jedenfalls, dass es so ist, da kann man auch anderer Meinung sein, sehr säkularen Gesellschaft, die ja jegliches Sensorium, ist jetzt etwas überspitzt vielleicht formuliert, aber manchmal hilft so eine etwas klarere Ausdrucksweise, die etwas überspitzt ist, die Sache zu fassen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die das Sensorium für den Himmel verloren hat. Und es ist ja eigentlich ganz komisch, ja, auch wenn man 100 Jahre alt wird, ja, was ja heute häufiger vorkommt. Ja, aber irgendwann ist es zu Ende hier. Und die Frage ist, ja, wie geht es dann weiter? Die meisten meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger in Leipzig sagen, ungefähr 84% sind das, da kommt nichts mehr. Also es gibt ungefähr 16%, die in Leipzig zu einer der Kirchen gehören. 84% sind nichts. Und sie sagen von sich, wir sind normal. Oder natürlich. Und wir als religiöse Menschen, wir sind also unnatürlich und unnormal. Haben mir meine Friseurin so beigebracht. Musste ich auch erst lernen. Das sind alle sehr nette und reizende, kluge, junge Frauen. Ja, aber zurück also zu diesem Sensorium für den Himmel. Einer meiner Lehrer war Eberhard Jüngel in Tübingen, war viele Jahre, würde ich sagen, der bedeutendste evangelische, deutschsprachige evangelische Theologe. Und er hat mal gesagt, wir abendländische Christen, wir hätten eine Mutation durchgemacht. Wir seien ursprünglich diesseits vergessene Jünger des Jenseits gewesen und seien durch die Aufklärung zu jenseits vergessenen Schülern des Diesseits mutiert. Also aus diesseits vergessenen Schülern des Jenseits seien wir zu jenseits vergessenen Schülern des Diesseits geworden. Und ich finde, das hat er vor vielen Jahren übrigens schon sehr gut ausgedrückt. Und ich denke, das ist das Hauptproblem, auch das Hauptproblem natürlich unserer Kirche. Wenn sie sich nur auf die Welt konzentriert, dieses Leben, dieses irdische, ja, das können viele andere viel besser. Da braucht es keine Kirche dazu. Die Kirche ist eigentlich doch dafür da, dabei zu helfen, dass Menschen in den Himmel kommen, um es mal ganz schlicht zu sagen. Aber indem ich das sage, merke ich schon, wie schwierig das ist, das heute zu sagen, weil das muss einem ja dann ein Wert sein. Ich will das nur deutlich machen, das war der entscheidende Wert der Wüstenväter und Wüstenmütter. Deswegen sind sie überhaupt in die Wüste gegangen. Sie wollten bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Also da gingen ihre ganzen Gedanken hin. Übrigens, erstaunlich ist doch eine Entwicklung, dass heute offensichtlich auch so eine unbedingte Forderung junge Menschen anspricht. Und das war damals übrigens genauso. Das wurde ja eine Massenbewegung. Also die jungen Männer und Frauen sind in Massen in die Wüste gegangen damals. Das würden wir uns ja heute wahrscheinlich gar nicht mehr damit befassen. Und am Anfang des Mönchtums in der Wüste stand ja der radikale Entschluss eines jungen und äußerst reichen Mannes, Antonius, all seinen Besitz zu verteilen und in völliger Armut zu leben. Also, wenn ich das nicht bei Bonhoeffer gelernt hätte, dass er nicht so sehr ersehnt hat, wie selber die Welt von unten zu sehen, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Er schreibt das aus dem Gefängnis, ja. Er stammte natürlich aus der Aristokratie, das muss man sagen. Die Mutter war aus gutem preußischen Adel und der Vater aus Amtsadel in Württemberg. Und Geld spielte für die Familie nie eine Rolle. Mir hat einer seiner Schüler mal gesagt, als er ihm Geld zurückgeben wollte von irgendeiner Einladung, da hat Bonhoeffer zu ihm gesagt, Geld, das ist Dreck für mich. Und entsprechend großzügig ist er auch gewesen, aber er kam auch aus einem sehr vermögenden Elternhaus. Aber man muss sagen, das heißt gar nichts, ja, kann man trotzdem furchtbar geizig sein. Aber er hat offensichtlich diese Liebe zur Armut auch selber gekannt. Und das dann im Gefängnis, man fragt sich ja, wie es sein kann, dass Bonhoeffer im Gefängnis unter diesen Extrembedingungen eine neue Theologie entwickeln kann. Da hat ja ein normaler Mensch gar nicht die Ruhe oder die innere Stabilität dazu, oder solche Gebete zu formulieren und zum Schluss am echten Ort des Terrors das Lied oder das Gedicht von guten Mächten wunderbar geborgen zu schreiben. Ja. Das war ja in dem Gefängnis, können Sie heute angucken, in der Topografie des Terrors in Berlin, wo permanent Menschen gefoltert wurden und er das immer gehört hat auch. Er musste auch selber damit rechnen, ist aber wahrscheinlich selbst nicht gefoltert worden. Also, ich will das ja nur versuchen, ein bisschen verständlicher zu machen von damals, dass das nicht ganz so weit weg ist von uns. Natürlich von uns heute in Deutschland im Moment, aber das kann sich doch schnell ändern, wenn wir ehrlich sind. Die Wüstenväter und Wüstenmütter, die bemühten sich in ihrer Seelsorge darum, jedem Ausweichen vor dem konkreten Gebot Jesu in den Weg zu treten. Sie haben die Anweisungen in den Evangelien, besonders der Bergpredigt, wörtlich zu erfüllen versucht. Dies wird an folgendem Ausspruch der Väter deutlich. Agathon, das ist wieder der mit dem Stein im Mund, kam einmal in die Stadt, um Ware zu verkaufen. Da fand er einen Fremden, der auf die Straße geworfen war. Er war aber ohne Kraft und niemand nahm sich seiner an. So blieb denn der Altvater bei ihm, suchte für ihn eine Mietwohnung und bezahlte von seiner Handarbeit die Miete und den Rest verwendete er für den Bedarf des Kranken. 4 Monate blieb er bei ihm, bis der Kranke gesund war. Dann kehrte der Altvater in sein Kellion zurück, in Frieden. Sie ahnen schon, was hinter diesem Handeln steht. Das Handeln des barmherzigen Samariters. Aber er hat es besser gemacht als der barmherzige Samariter. Ja. Das ist, wenn man so will, der Ehrgeiz der Wüstenväter und Wüstenmütter. Sie wollten nicht bloß die Gebote Jesu erfüllen, sondern sie wollten sie übererfüllen. Deswegen dieser Ausspruch. Wann übererfüllt man etwas? Doch eigentlich nur, wenn man einen anderen Menschen liebt. Sonst ist das unmöglich. Und selbst da ist es schwer manchmal. Aber da ist es immerhin denkbar. Ja? Und genau das steckt hier dahinter. Das ist ihre wirklich, muss man so sagen, brennende Liebe zu Gott, die sie zu diesem Handeln gebracht hat. Eine Anleitung zu einem zufriedenen Leben stellt auch folgender Ausspruch dar. Habe ich alles Ihnen aufgeschrieben. Der Altvater Pambo fragte den Altvater Antonius, was soll ich tun? Der Alte entgegnete, baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit und lass dich nicht ein Ding gereuen, das vorbei ist und über Enthaltsamkeit von der Zunge und vom Bauch. Das ist ja ganz hübsch ausgedrückt, finde ich. Was habe ich mich schon bezichtigt, den Mund nicht gehalten zu haben? Und hatte da lange zu tun, um das wieder in Ordnung zu bringen. Und naja, das mit dem Bauch, das muss ich nicht ausführen. Aber wichtig finde ich auch noch, baue nicht auf deine eigene Gerechtigkeit. Das hört sich fast evangelisch-lutherisch an, also evangelisch an. Ja. Wir sollen von Gott nicht auf das bauen, was wir alles getan haben. Und wir sollen aber uns auch kein Ding gereuen lassen, das vorbei ist. Wenn wir das könnten, da wären ja, glaube ich, alle Praxen, nein, nicht alle, aber viele Praxen der Psychotherapeuten leer. Ich hatte einen Lehrer, Rudolf Bohren, Theologen unter uns kennen ihn vielleicht mit dem Namen, war Professor in Heidelberg für praktische Theologie. Er warf unserer christlichen Seelsorge vor, wir hätten über der Archäologie der Seele ihre Futurologie vergessen. Das ist im Grunde genommen, was hier ausgedrückt wird. Ja, wir beschäftigen uns, das muss durchaus auch manchmal sein, wir müssen mit traumatischen Erfahrungen, die müssen wir irgendwie aufarbeiten. Aber irgendwann muss man damit aufhören. Ich hatte immer wieder auch junge Männer, also ältere sogar schon, so mit 50 Jahren, wenn die mir immer noch sagten, ja, sie würden sehr darunter leiden, dass ihre Mutter ihnen nicht die Liebe gegeben hat, die sie eigentlich gebraucht hätten als Kind und Jugendliche. Okay, gut, mit 50 muss man es irgendwann hinter sich lassen. Ja, man kann es aussprechen, aber es hilft nichts mehr. Ja. Sie lebte auch schon lange nicht mehr, konnte also gar nicht mehr mit ihr reden und so weiter. Also insofern ein sehr weiser Rat. Letzter Punkt hier noch. Der Bejahung des alltäglichen Lebens korrespondiert die Skepsis gegenüber spektakulären Erscheinungen wie Visionen und Auditionen. Und dem entspricht die positive Bewertung von Anfechtungen. Sie sind tatsächlich der Meinung, diese Wüstenväter und Wüstenmütter, dass keiner unversucht in den Himmel kommt. Nimm die Versuchungen weg und es ist keiner, der Rettung findet. Hat mich natürlich besonders gefreut, dass dieser Wüstenvater das so schreibt, weil Luther ja sagt, keine Anfechtung ist die größte Anfechtung. Weil man dann denkt, naja, man schafft es schon selber. Aber die Anfechtungen helfen einem, doch irgendwie im Glauben zu bleiben. Ich glaube übrigens, das ist einer der Hauptgründe, warum der Glaube in unserem Land einen sehr schlechten Stand hat. Man braucht ja den Glauben nicht unbedingt. Es geht uns so gut, dass wir das gar nicht nötig haben, mit Gott irgendwie zu rechnen. Immer wieder machen die Wüstenväter Mut, um noch einmal mit Luther zu sprechen, gegen Gott zu Gott zu fliehen. Das heißt, Probleme nicht zu verdrängen, sondern sich ihrer bewusst zu werden, sie im Gebet vor Gott auszusprechen und von ihm Hilfe zu erwarten. Zitat: Ein Bruder befragte sich beim Altvater Agatha wegen der Unzucht. Er erklärte ihm: Wohlan, wirf dein Unvermögen vor Gott und du wirst Ruhe finden. Also nicht verdrängen, sondern hinschauen. Und die Sache, die Dinge vor Gott aussprechen und ihm überlassen. Noch letzter Punkt, kleiner, ganz kurzer Ausblick. Herausforderungen für uns heute. Sie haben schon gemerkt, ich habe ja irgendwie versucht, immer schon so eine Brücke zu heute zu schlagen, weil ich wirklich glaube, dass das auch, ohne dass man da sehr zwanghaft sein muss, möglich ist. Schonungslose Selbsterkenntnis und Anbetung pur könnte man das spirituelle Programm der Wüste zusammenfassen. Selbsterkenntnis und Gottesliebe. Beides verhalf den Menschen zu konsequentem Glauben, zu konsequenter Christusnachfolge. Sie taten das oder sie gaben das weiter, indem sie den jungen Männern und Frauen und den Besucherinnen und Besuchern an den eigenen Erkenntnissen und ihrer Form des Glaubens Anteil gaben. Also sie haben so eine Art von Higher Teaching im Grunde genommen praktiziert. Also nicht nur irgendwie Inhalte vermittelt, intellektuelle, rationale, sondern versucht, diese jungen Männer und Frauen in ihren Glaubensvollzug hineinzubinden. Heute stehen ja ganz andere Dinge im Zentrum unseres Interesses. Ich würde sagen, Leistung, Profitmaximierung, das spielt in unserer Welt eine wesentliche Rolle. Das sind im Grunde genommen die Götter, die die Gesellschaft und ich schließe mich da durchaus ein, uns heute prägen. Ich denke aber, dass spätestens durch die zunehmenden zwischenstaatlichen und ökologischen Probleme, die die Weltgemeinschaft in Zukunft sicher noch stärker als heute beschäftigen werden, wir neu auf solch einen Lebensstil wie den der Wüstenväter und Wüstenmütter aufmerksam werden. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch von dem Soziologen Resonanz, Hartmut Rosa, kennen. Er sagt, ist interessant, dass er dadurch der berühmteste Soziologe der Gegenwart geworden ist in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Er sagt, dass wir alle ganz furchtbar viel erleben. Wir leben ja in einer Erlebnisgesellschaft. Aber weil die Erlebnisse ununterbrochen sozusagen aufeinander folgen, dass wir gar nicht mehr in der Lage sind, ein Erlebnis nachklingen zu lassen, also Resonanz zu erfahren. Ich vermute mal, Sie haben das alle auch schon erlebt. Und dass man dann doch, obwohl man die schönsten Dinge erlebt, irgendwie unbefriedigt bleibt. Und Hartmut Rosa hat eine ganze soziologische Theorie daraus entwickelt, die kann ich hier nicht vortragen. Aber ich habe den Eindruck, das ist im Grunde genommen genau das, was die Wüstenväter und Wüstenmütter in der Wüste gesucht haben und dort offensichtlich auch gefunden haben. Und Voraussetzung für solche Resonanz ist Stille, ist Einsamkeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, ist ein Stück weit Unterbrechung. Inseln der Anbetung, wie die Wüsten der frühen Mönche, könnten vielleicht unserer westlichen Welt zum Umdenken verhelfen. Denn wir erkennen ja immer stärker, dass eine von Leistungsdruck und Konsumrausch erfüllte Welt, so ganz auf den Materialismus bezogen, solche Orte der Besinnung braucht, an denen etwa geistliche Übungen den Tagesablauf prägen. Solche Orte wirken wie Stachel im Fleisch einer angepassten Christenheit. Und es leuchtet, meine ich, unmittelbar ein, dass in einer Gesellschaft, wo solche Zellen der Gelassenheit existieren, eine Überschätzung der Leistung des Menschen gar nicht aufkommen kann. Ich danke fürs Zuhören.